Tagesspiegel.
Herzlich willkommen zum heutigen High Noon. Mein Name ist Anja Wähler-Schack und ich begrüße Sie heute ganz herzlich aus dem Studio am Askanischen Platz. Wir haben heute ein spannendes innenpolitisches Thema. Wir schauen nämlich auf die Frage, wie bleiben Rente und Sozialleistungen finanzierbar in Deutschland? Mit hauchdünner Mehrheit hat der Bundestag am Freitag das Rentenpaket 2 verabschiedet, aber damit ist die Debatte keineswegs beendet. Ich freue mich sehr, heute mit zwei ausgewiesenen Expertinnen darüber diskutieren zu können, wie es nun weitergeht mit der Rente, mit der angesetzten Rentenkommission, aber auch mit der Debatte über andere Sozialleistungen. Ich freue mich sehr, Marlene Haupt aus München zu begrüßen. Sie ist dort Professorin für Volkswirtschaft und Sozialpolitik an der Hochschule München. Und meine Kollegin Karin Christmann, sie ist stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros beim Tagesspiegel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sind wie immer herzlich eingeladen, im Chat Fragen zu stellen. Ich sehe auch, dass einige von Ihnen das schon ganz fleißig tun. Wir greifen so viele, es geht davon auf. Marlene Haupt, fangen wir mal an. Am Freitag hat also nun der Bundestag nach langem Ringen das Rentenpaket 2 verabschiedet. Was bedeutet das jetzt konkret? Was umfasst dieses Paket und was heißt das konkret in der Praxis jetzt?
Also das war tatsächlich ein Gesetzesentwurf, der mehrere Bestandteile hatte. Und ein Punkt war beispielsweise diese Aktivrente, also dass es tatsächlich eine Möglichkeit auch gibt, bis zu 2000 Euro steuerfrei hinzuzuverdienen nach dem Erreichen des Renteneintrittsalters. Es wurde debattiert im Bundestag dann mit dem entsprechenden Beschluss dann, dass die Mütterrente tatsächlich jetzt vollumfänglich umgesetzt wird. Also es gab diese Mütterrente 3, das ist der letzte halbe Entgeltpunkt, dann auch entsprechend in Zukunft jetzt dann auch gezahlt wird. Da ging es auch noch mal ein Stück weit darum, ab wann dort was, wo, wie ausgezahlt werden kann, weil das administrativ etwas komplexer ist. Und dann ging es eben vor allen Dingen darum, dass diese Haltelinie weiter verlängert wird, eben bis zum Jahr 2031. Und darum entspannt sich ja dann auch diese große Diskussion, wie es eigentlich dann danach weitergeht.
Karin Christmann, nun wurde zwar das Rentenpaket 2 im Bundestag verabschiedet, aber jetzt soll eine Rentenkommission die Arbeit aufnehmen. Ist das nicht der zweite Schritt vor dem ersten eigentlich?
Ein bisschen schon. Diese Rentenkommission, die war auch immer geplant. Die hat aber jetzt durch diesen Streit und die Rebellion der jungen Abgeordneten in der Unionsfraktion halt nochmal einen anderen Charakter bekommen. Also zu Beginn der Legislaturperiode war der Plan, wir einigen uns im Koalitionsvertrag auf ein paar Sachen und die machen wir. Nämlich genau die Sachen, um die es jetzt geht, Mütterrente, Haltelinie und so weiter. Und die Rentenkommission hätte dann eigentlich nochmal grundsätzlich über das Thema reden sollen. Und dann im Grunde was produzieren sollen, wo man in der nächsten Legislatur sich das jetzt eben verändert. Da hat die Rentenkommission jetzt eine größere Dringlichkeit. Und jetzt steht man auf einmal am Wort zu sagen, diese Rentenkommission soll tatsächlich konkrete Vorschläge machen. Und wir wollen auch in dieser Legislaturperiode noch an eine große Reform rangehen. So gesehen, das ist ja auch genau das Argument der Rentenrebellen. Die haben ja auch gesagt, es ist nicht sinnvoll, jetzt erst große Mehrkosten zu beschließen und dann hinterher sich zu überlegen, wie man es vielleicht anders machen kann. Also ja, das ist jetzt ein bisschen der zweite Schritt vorm ersten. Andererseits hätte man sonst vielleicht den Folgeschritt und die große Reform in dieser Legislaturperiode gar nicht mehr so richtig angepackt. Womit ich nicht sagen will, dass sie es tatsächlich anpacken werden, denn vor einer Einigung auf einer großen Rentenreform, da ist noch viel Streit davor.
Marlene Haupt, wenn wir jetzt mal auf die Arbeit der Rentenkommission blicken, was liegt da auf dem Tisch? Was würden Sie sich auch von dieser Kommission wünschen? Was sind für Sie die zentralen Punkte, die die Kommission angehen sollte?
Also die Kommission hat ja tatsächlich einen Auftrag auch im Koalitionsvertrag tatsächlich benannt bekommen, nämlich tatsächlich sich damit zu beschäftigen, einen Überblick über ein Gesamtversorgungsniveau herauszuarbeiten. Und das ist natürlich etwas, wo man jetzt auch sagen muss, das ist etwas, was wir in den bisherigen Kommissionen nicht hatten, nochmal genauer sich eigentlich anzuschauen, wie viel Einkommen im Alter soll eigentlich dann auch aus welchen Säulen kommen und wie sollen auch diese Säulen dann zusammengedacht werden. Das heißt, dort soll eine, eine Kennzahl ein Stück weit entwickelt werden. Und durch diesen Streit jetzt der jungen Abgeordneten oder deren Impulse dort ist es jetzt so, dass diese Kommission meiner Meinung nach auch die Aufgaben ein Stück weit erweitert bekommen hat, sich nämlich nochmal auch grundsätzlich mit Rentenreform zu beschäftigen, auch so wie es ja gesagt wurde, ohne Denkverbote. Und da sehe ich aber tatsächlich nichts, was nicht auch in der Vergangenheit schon diskutiert wurde. Also tatsächlich haben wir immer schon auch Rentenkommissionen gehabt. Wir hatten in der letzten Koalition, in der Ampelkoalition, diese Fokusgruppe private Altersvorsorge. Da ging es ja darum zu überlegen, was soll eigentlich mit der betrieblichen Altersvorsorge werden. Wir hatten davor die Kommission, die sich auch schon mit dem Thema Generationengerechtigkeit auseinandergesetzt hat. Wir hatten davor die Rentenkommissionen, die dann auch die Rente mit 63 entwickelt haben. Wir haben den Nachhaltigkeitsfaktor im Rahmen der Kommission entwickelt gehabt. Und all diese Punkte, die letztlich Stellschrauben eines Rentensystems sind, also der Beitragssatz, das Rentenniveau, um das ja jetzt auch so heftig gestritten wurde, aber eben auch beispielsweise das Renteneintrittsalter, sind eigentlich auch alles Sachen, die schon diskutiert wurden. Also das ist einfach ein mathematisches Konstrukt. Da haben Sie nicht so viele verschiedene Elemente, an denen Sie da drehen können. Insofern sehe ich an den Punkten, die dort alle jetzt nochmal auf den Tisch sollen, eigentlich nichts, was nicht davor schon da war.
Karin, wie blickst du auf die Kommission? Was wären deine Wunschthemen?
Ja, also da kann ich nur zustimmen. Man hat halt bei der Rente wirklich überhaupt gar kein Erkenntnisproblem. Und das ist seit langem so, ne? Es gibt halt A, teilweise unterschiedliche Schlussfolgerungen aus den allseits bekannten Fakten und B, eine unterschiedlich ausgeprägte Neigung, da auch ehrliche Konsequenzen zu ziehen. Ne? Das bekannte Problem, mit einer harten Rentenreform gewinnt man eher nicht unbedingt eine Wahl. Das ist halt die Sache, ne? Deswegen war diese Kommission, war eben auch Ausdruck dessen, dass man sich im Koalitionsvertrag zu nichts weitergehendem durchringen konnte. Naja, gut, dann gründen wir wenigstens eine Kommission, da haben wir was vorzuweisen, ne? Und jetzt ist irgendwie durch diese Dynamik, hat die irgendwie den Charakter bekommen, oh, jetzt muss da was passieren. Aber ich glaube, an der grundsätzlichen Konstellation, dass man da ganz viel Reformunlust hat, wird sich da nicht so richtig was ändern. Von daher, ja, also von daher blicke ich so auf diese Kommission, dass ich noch nicht glaube, nur weil diese Kommission eingesetzt ist, gibt es eine große Rentenreform. Dabei wäre eben, das ist halt tatsächlich, wie Frau Haupt sagt, ne, das System hat nicht so viele Stellschrauben und das ist halt alles sehr gut vorauszuberechnen, weil ja Menschen nicht vom Himmel fallen. Ein Stück weit schon, also sowas wie Zuwanderung ist so eine Art externer Faktor, der bisschen variabler ist, ne? Aber ansonsten, wie viel jetzt 50-Jährige oder jetzt 40-Jährige erstmal so im Land leben und so im Großen und Ganzen in 15 Jahren dann auch irgendwie eine Rente haben wollen und wie viele davon bis dahin versterben und wie das in 20, 30 Jahren das ist, ist eben recht gut berechenbar. Und deswegen sind auch die Probleme, die da auf uns zukommen, relativ gut berechenbar. Und deswegen ist es eben so frustrierend, dass diese Probleme nicht vernünftig adressiert werden.
Marlene Haupt, es wurde natürlich immer wieder Norbert Blüm bemüht dieser Tage. Die Rente ist sicher. Ist sie denn noch sicher? Karin Christmann hat ja gerade auf die vielen demografischen Probleme hingewiesen, die das System ja eigentlich dysfunktional machen.
Also die gesetzliche Rente gibt es seit 1889 ja eingeführt von Bismarck und sie ist tatsächlich seitdem ja sicher. Sie hat Weltkriege überstanden, sie hat die Wiedervereinigung überstanden, die ja auch dann das System nochmal vor große Herausforderungen gestellt haben. Wir sammeln dort zwar anders als in kapitalgedeckten Systemen, zwar nicht individuell Geld irgendwie auf Konten an, sondern sammeln eben Punkte an, aber diese Punkte sind ja trotzdem Eigentum jedes einzelnen Beitragszahlers, sodass wir uns vielleicht darüber unterhalten können, wie stark die Renten sich dynamisieren, also inwieweit die steigen, inwieweit es dort Inflationsanpassungen oder Lohnanpassungen gibt. Aber wir haben auch ein Rentengarantiegesetz, was erstmal auch sagt, dass das Niveau nicht absinken kann, also der Wert eines solchen Entgeltpunktes. Insofern muss man schon sagen, dass die gesetzliche Rente sicher ist. Aber, und das denke ich, ist jetzt auch in der Diskussion um diese Haltelinie ein Stück weit zu kurz gekommen, die reicht halt eben nicht allein aus, um den Lebensstandard zu sichern. Und das ist etwas, was wir schon vor einem Vierteljahrhundert tatsächlich mit Reformen beschlossen hatten, nämlich damals dann auch mit dem Anspruch auf eine betriebliche Altersvorsorge und eben die Einführung der Riester-Rente als private Säule. Das Problem ist gar nicht so sehr, denke ich, dass die gesetzliche Rente dort Herausforderungen hat. Jedes System hat dort seine Herausforderungen, auch kapitalgedeckte Systeme, sondern dass eben das Zusammenspiel nicht so gut funktioniert, wie es das tun könnte und dass eben vielleicht auch bei einigen noch nicht angekommen ist, dass eben die gesetzliche Rente allein nicht ausreicht, um den Lebensstandard zu sichern.
Stichwort private Rente. Die Riester-Rente soll ja auch überarbeitet werden. Was erwartet uns da, Karin?
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also das ist jetzt gerade sozusagen in der Mache das Thema, wie genau man das anpacken will. Das Problem ist eben in der Tat, dass das bisherige Modell ja einfach nie funktioniert hat. Das ist nie, also die Leute haben es nicht verstanden. Es herrscht dann irgendwann der allgemeine Eindruck vor, das ist ein schlechtes Geschäft. War es irgendwie auch. Genau, also da muss man tatsächlich ran und das auf neue Füße stellen. Wie Frau Haupt sagt, diese Botschaft, dass wir eben ein Drei-Säulen-System haben, die ist halt nie so richtig angekommen. Ne, es wird immer über die gesetzliche Rente geredet, dass, ne, was man da hat, was die Leute rausbekommen, ob man davon leben kann. Aber viele Rentnerinnen und Rentner haben eben auch andere Einkommensarten. Also sei es, dass man Wohneigentum hat, private Vorsorge. Das muss man alles mit einbeziehen. Und das Problem ist aber eben, zu viele Leute haben das halt auch nicht, ne? Gerade in Ostdeutschland, da ist eben die Zahl der Menschen, die wirklich nur eine gesetzliche Rente beziehen, besonders hoch. Genau. Und dieser Schwenk zum Drei-Säulen-System, der hat halt nie, der ist nie so richtig angekommen, wie er eigentlich gemeint war.
Ich möchte gerne eine Frage aus dem Chat aufgreifen, und zwar von Gabriela Petri. Die fragt nämlich zu dem Vorschlag, auf Kapitaleinkünfte Rentenbeiträge zu erheben. Wie will man dann noch für eine Alterssicherung über Kapitalanlagen motivieren? Karin oder Frau Haupt, haben Sie darauf eine Antwort?
Also das ist ja tatsächlich ein Vorschlag, den es auch aus dem Bundestagswahlkampf schon gab. Das war damals noch dann Wirtschaftsminister Robert Habeck, der das als erste Mal auch angedacht hatte. Da gab es dann die große Entrüstung über diesen Vorschlag, eben genau mit dem Argument, darauf wurden ja dann schon mal Steuern gezahlt und jetzt sollen darauf noch in irgendeiner Form Beiträge abgeführt werden. Also ich habe den Entwurf auch tatsächlich dann nicht weiterverfolgt, weil er dann sehr, sehr schnell auch wieder vom Tisch war. Aber diese Idee der sozusagen Doppelverbeitragung, das ist, glaube ich, das, was dann viele Leute auch damit assoziieren und wo wir in der Vergangenheit ja auch tatsächlich schon schlechte Erfahrungen gemacht hatten. Also ich hatte selber schon auch mit Menschen gesprochen, die dann in den 80er Jahren Direktversicherungen abgeschlossen haben, die eben dann auch vom Bruttolohn ja dann abgingen und die jetzt nochmal verbeitragt werden. Und darauf hat ja die Bundesregierung auch bis zum Schluss eigentlich keine Antwort gefunden, außer dass man gesagt hat, ja, so richtig fair war das nicht. Und diese Sorge kann ich schon nachvollziehen, dass jetzt Menschen sagen, naja, dann wird das quasi doppelt belastet. Warum sollte ich das dann noch tun?
Das war ja auch ein Punkt, also der jetzt in der aktuellen Debatte auch richtig nochmal eine große Rolle gespielt hat, weil es ja eigentlich diesen Entschließungsantrag geben sollte, um auch diese Rentenrebellen so ein bisschen zu beruhigen, um nochmal wirklich zu sagen, hier, wir meinen das ernst, diese Kommission, die wird eine richtige Reform machen. Und das hätte man eigentlich per Entschließungsantrag im Bundestag beschließen wollen. Ein Entschließungsantrag ist jetzt nicht politisch wirklich bindend, also rechtlich nicht bindend. Aber ist eben eine Möglichkeit, so einen politischen Willen so richtig zu bekunden. Und das ist halt genau an dem Punkt, ist das eben gescheitert. Also man hat das erst im Koalitionsausschuss zusammen beschlossen und dann hat die Union sozusagen später nochmal festgestellt, hups, da steht ja genau das drinne. Und zwar auch nur als Prüfauftrag. Also nicht im Sinne von, wir machen das, sondern es gibt eben eine lange, lange, lange Liste von Prüfaufträgen. Und da stand da eben als Prüfauftrag mit drinne. Wir könnten ja mal überlegen, ob das ein Modell wäre. Und weil es der Union schon sozusagen das Misstrauen gegenüber der SPD ist so groß, dass man es nicht mal als Prüfauftrag in diesem Papier haben will, deswegen das ganze Papier nicht als Entschließungsantrag beschlossen worden ist. Das heißt also, dass da bei der Union wirklich je nach Standpunkt kann man jetzt sagen, Misstrauen oder Wachheit gegenüber diesem Vorschlag ist, wie man es jetzt formulieren will. Das heißt, da ist jetzt nicht damit zu rechnen, dass es das irgendwie hinterher auf die Liste der Dinge schafft, die man tatsächlich umsetzt. Da wäre die Union gar nicht begeistert.
Ja, und es wäre ja auch tatsächlich komplett gegen das, was man eigentlich im Wahlkampf dann auch argumentiert hat, ne? Dann würde man ja jetzt auf einmal etwas propagieren, was man damals eigentlich wirklich schlecht geredet hat oder zumindest völlig abgelehnt hat. Und dann kann man jetzt natürlich nicht damit kommen, dass man sagt, dass man das jetzt wieder eigentlich als Idee aufgreift.
Ich greife noch eine weitere Frage aus dem Chat auf, und zwar von Angelika Südo. Sie fragt, was ist zu tun, damit Beamtinnen und Beamte, Freiberuflerinnen und Freiberufler und Selbstständige auch in die Rentenkasse einzahlen?
Ja, was ist da zu tun? Da brauchen sie halt ein Gesetz, ne, und müssen das halt beschließen. Wir sind halt oder wir haben halt eben historisch bedingt ein Rentensystem, was halt eben tatsächlich sehr in diesen Statusgruppen denkt, also in den Arbeitern, in den Angestellten, in den Beamten, in den Selbstständigen. Und das ist halt eben historisch bedingt durch Bismarck letztlich so geschaffen worden, der halt eben 1889 gesagt hat, okay, ich schaffe dort eine Absicherung, aber eben für Arbeiter. Und er hat natürlich damals eine dringende soziale Frage adressiert, der Industriearbeiter, die eben schutzlos dann in Industrien gearbeitet haben und die man nun ja ein Stück weit absichern wollte, weil man aber eben auch politisch Angst vor ihnen hatte. Also dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Und dann hat man eben ein System geschaffen mit der gesetzlichen Rentenversicherung, was halt eben erstmal auf Arbeiter abzielte. Später kamen dann die Angestellten dazu, auch erstmal mit eigenen Systemen. Die Beamten waren halt immer schon die preußischen Beamten, die halt eben durch den Staat alimentiert wurden. Und dieses Denken in so Silos oder in Statusgruppen, ist halt eben in diesem System so, dass man sich halt überlegen muss, okay, wenn man aus dem Ganzen raus möchte, braucht es halt A, Übergangszeiten. Das heißt, sie können das nur für neue Beamte machen. Also dann würde man, und das wird ja auch diskutiert, halt die Verbeamtung wahrscheinlich für bestimmte Gruppen gänzlich abschaffen. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen. Also der Tagesspiegel sitzt ja in Berlin. Dann wurden halt mal ein paar Jahre lang Lehrerinnen und Lehrer nicht verbeamtet, weil man eben gesagt hat, das ist keine hoheitliche Aufgabe. Die können ganz normal als Angestellte den Job ausführen. Und am Ende hat es halt dazu geführt, dass dass halt Bewerberinnen und Bewerber einfach nicht mehr nach Berlin gegangen sind. Und mittlerweile 2022 hat man dann die Verbeamtung wieder eingeführt, weil es dann halt eben keine Lehrerinnen und Lehrer mehr gab, die den Job dann in Berlin dort noch machen wollten. Das heißt, wenn man das machen möchte, muss das quasi eine eine gesamtdeutsche Aufgabe auch sein, weil das, was ich eben auch ein Stück weit befürchte, wir haben nun mal eben einen Föderalismus. Das heißt, jedes Bundesland kann das für sich selber entscheiden. Und wenn jetzt eines dieser 16 Bundesländer sagt, wir verbeamten unsere Lehrerinnen und Lehrer aber trotzdem weiter, dann haben sie halt einen Run auf dieses Bundesland und dann gehen eben Bewerber dorthin. Und ob wir da es tatsächlich so weit hinbekommen, dass auch Bayern beispielsweise sagt, wir unterwerfen uns dem und verbeamten unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr, bin ich ein Stück weit tatsächlich skeptisch. Das heißt, wir bräuchten einen gesamtpolitischen Willen, das zu tun. Und dann braucht es eben auch eine entsprechende Übergangsfrist. Alle Berechnungen, die ich kenne, sagen zumindest, dass das finanziell nicht wahnsinnig viel bringt. Also ja, man kann das machen aus Gerechtigkeitsgründen, dann brauchen sie aber auch das Commitment sozusagen aller Bundesländer, das mitzutragen. Und dann muss man sich schon auch durchaus darüber ja ein Stück weit im Klaren sein, dass das jetzt nicht das System rettet.
Karin, Rüdiger Lötzer fragt auch nach der Frage der Privilegien, und gibt es aus deiner Sicht eine Möglichkeit? Ist das überhaupt ein realistisches Ziel, dass man ein einheitliches System schafft, perspektivisch?
Also ich würde auch sagen, das ist ein berechtigtes Gerechtigkeitsthema. Das ist ein großes Thema, aber es ist kein Thema, mit dem man die Rentenkasse rettet, um das nochmal kurz auszuführen. Weil ja jeder, der in die Rentenkasse einzahlt, jetzt mal ganz holzschnittartig gesprochen, erwirbt ja dann später auch einen Anspruch. Das heißt, davon, dass ich Leute per se ins System hole, die da vorher nicht waren, wird das System nicht stabiler, sondern die Stabilität des Systems hat immer was zu tun mit dem Verhältnis, wie viele sind in Rente, wie viele zahlen gerade ein und sind im Berufsleben. Das ist sozusagen die Grundlage der Stabilität, also wie stabil das System ist. Das heißt, erstmal grundsätzlich damit, dass ich die Beamten da reinhole, mache ich es per se nicht stabiler. Und Beamte haben im Zweifel auch eine längere Lebenserwartung, rein statistisch jetzt gesprochen. Das heißt, die sind auf eine gewisse Art für die Rentenkasse sogar ein schlechtes Geschäft. Trotzdem finde ich das Thema absolut berechtigt, weil es halt einfach wirklich eine große Gerechtigkeitslücke ist, ne? Also es geht ja bei den Beamten immer prozentual vom letzten ruhestandsfähigen Bezug. Gibt es dann auch wieder Einzelfall bestimmte Regeln und so weiter und so fort, aber das ist auf jeden Fall deutlich, im Regelfall ist das eben deutlich mehr, als man sozusagen, ne, wenn man mit dem gleichen, wenn man das gleiche Geld jedes Jahr an die gesetzliche Rentenkasse mit dem gleichen Gehalt da Beiträge gezahlt hätte, bekommt man eben deutlich weniger Rente als Pension. Und genau, von daher, ich denke halt auch, dass was eigentlich total auf der Hand liegen würde, wäre viel weniger zu verbeamten. Aber genau wie Frau Haupt sagt, das geht halt nur, wenn es alle machen. Aber das stammt ja aus einer Zeit, als man eben, ne, dieses besondere Dienst- und Treueverhältnis, als auch der Staat noch auf eine ganz andere Art von Seiten des Staates aus, der auch darauf angewiesen war, auf dieses Treueverhältnis eben zugreifen zu können. Der kann seine Beamten versetzen, zum Beispiel. Ganz anders, als man einen Angestellten in eine andere Stadt schicken kann oder so. Das stammt ja alles aus sozusagen noch völlig anderen Zeiten historisch, als das für den Staat auch wichtig war, Leute zu haben, über die er in derart verfügen kann. Aber das ist natürlich heutzutage bei vielen Beamten, die einfach Bürojobs haben, überhaupt nicht nötig. Also rein sachlich betrachtet wäre es schon mal ein großer Schritt zu sagen, okay, wo brauchen wir wirklich noch Beamte, die wirklich ganz besondere Aufgaben haben? Da fällt mir dann sowas ein wie Polizei, Strafvollzug. Klar, das sind wirklich hoheitliche Aufgaben so im richtigen Wesenskern. Aber ob wirklich jeder, der in der Verwaltungsarbeit macht, heutzutage noch Beamter sein muss, finde ich halt persönlich nicht. Genau, also ich fände das jetzt rein persönlich gesprochen total sinnvoll, weniger zu verbeamten, aber der Schritt dahin ist natürlich total schwierig. Und auch das, da macht man sich auch nicht unbedingt beliebt mit als Politiker oder Politikerin. Und daran krankt es dann und kann ich nur bedauerlich finden.
Frau Haupt, Theo K. und Angelika Südow fragen nach unseren Nachbarländern, Schweiz und Österreich, wo das doch auch gelingt, alle Statusgruppen einzubeziehen. Können die beiden Länder ein Vorbild für Deutschland sein?
Also tatsächlich ist Österreich ein Land, in das man schaut, wenn man eigentlich bei einem klassischen umlagefinanzierten System bleiben will, so wie wir es eben auch in Deutschland mit der gesetzlichen Rentenversicherung haben. Und Österreich wird eben immer angeführt, wenn es um eben diese Einbindung auch dann der Beamten geht. Das heißt, Österreich hat das vorgemacht, ja. Die haben eine Einbindung der Beamten geschafft. Und ich denke, das ist auch das, und so hatte das auch Bärbel Bas gesagt, dass man nach Österreich schauen will. Ich glaube, Dänemark hat sie noch genannt, Schweden hat sie genannt, die Niederlande. Das heißt, das ist für diese Einbindung der Beamten durchaus eins. Das, was man bei Österreich sagen muss, ist, die Beitragslast ist dort relativ hoch. Also im Vergleich zu Deutschland, wir sind jetzt in Deutschland bei 18,6% Beitrag. Österreich hat meines Wissens im Moment 22,8%. Das heißt, auch, ich sag mal, es ist dann auch dem System entsprechend viel wert. Und dann ist das System eben auch tatsächlich ein relativ teures. Es ist auch ein System, Österreich, was im Moment noch ein Stück weit auch von einer etwas besseren Demografie profitiert, als es eben Deutschland hat. Also sie sind ein bisschen jünger. Sie haben aber auch, ich sag mal, als Nachteil dann das Thema, dass sie dort eben eine längere Wartezeit auch haben, um überhaupt dann auch Ansprüche aus dem System zu bekommen. Also in Deutschland müssen sie ja 5 Jahre in die gesetzliche Rente eingezahlt haben, um Leistungen rauszubekommen. In Österreich müssen sie 15 Jahre lang eingezahlt haben. Und auch Österreich diskutiert tatsächlich eben aktuell Finanzierungsprobleme, und ja, steht natürlich auch wieder vor Rentenreformen.
Und um
Wolf.
einen Punkt noch kurz zu ergänzen mit diesen 5 und 15 Jahren, das ist ein super wichtiger Unterschied, was man sich, die eine Folge macht man sich vielleicht auf den allerersten Blick jetzt nicht bewusst als Zuschauerin oder Zuschauer, wenn man jetzt nicht ständig sich mit Rente beschäftigt, weil das ja direkt was zu tun hat mit den Durchschnittsrenten, mit denen man dann immer argumentiert. Wenn man sagt, in Österreich liegt die durchschnittliche Rente aber bei, dann ist die Zahl höher als in Deutschland. Und das liegt aber auch daran, dass es eben in Deutschland Leute gibt, die haben halt nur 6 oder 7 Jahre eingezahlt und haben dementsprechend natürlich auch nur eine ganz kleine Rente. Und das drückt dann die Durchschnittsrente, das an sich heißt aber nicht, dass das deutsche System weniger leistungsfähig wäre.
Hier gibt es eine Frage von Rolf Pfeiffer und zwar zur Finanzierung der Rente. Der blickt nach Schweden und sagt, Schweden hat nachhaltig bewiesen, dass eine kapitalmarktfinanzierte Komponente des Rentensystems funktioniert. Wieso begreift man das in Deutschland nicht, Frau Haupt?
Also würde ich mich anschließen. Ich bin auch ein Schweden-Fan. Ich habe selber schon in meiner Promotion zum schwedischen Rentensystem gearbeitet. Ich habe mich sowohl mit dem System selber, aber auch zum Beispiel mit der Information beschäftigt. Also wie wissen eigentlich auch Bürgerinnen und Bürger, wann sie wo was wie tun und welche Ansprüche sie auch haben. Und wir haben jetzt in Deutschland die digitale Rentenübersicht eingeführt. Die haben wir 15 Jahre lang diskutiert. Das hatte Schweden lange davor gemacht und dieses schwedische Portal und auch deren Orangener Brief war da auch Vorbild. Also wir gucken relativ häufig zum schwedischen System. Das, was halt Schweden gemacht hat, ähnlich zeitgleich zu unserer Riester-Reform Anfang der 2000er Jahre, die haben eben ein kapitalgedecktes Element eingeführt, die sogenannte Prämienrente. Und die haben sie eingeführt im Rahmen der ersten Säule, also der gesetzlichen Rentenversicherung. Und es ist ein Pflichtsystem. Das heißt, jeder muss kapitalgedeckt Vorsorge betreiben in Schweden. Und wenn sie das eben nicht tun, dann macht es ein Standardprodukt für sie. Ich habe auch einige Interviews tatsächlich von Walter Riester gelesen, der damals auch diese Idee hatte, tatsächlich eines ja, Zwangssystems. Da gab es dann eine Medienberichterstattung darüber, dass die Zwangsrente kommt und dann wurde es eben dadurch ein freiwilliges Element, eben die Riester-Rente, die wir jetzt haben und wo ja eben auch Frau Christmann gesagt hat, dass das eben nie richtig funktioniert hat, dass es eben auch ein System war, was zu teuer war. Und Schweden hat eigentlich parallel zeitlich einen anderen, nämlich einen obligatorischen Weg gewählt, hat ein sehr, sehr günstiges, sehr gutes Standardprodukt, ein staatlich verwaltetes, diesen berühmten AP7. Und das, was wir dort eben sehen, ist, wie eben eine gute Mischung aus Kapitaldeckung und umlagefinanziertem System funktionieren kann. Aber halt eben schon vor 25 Jahren eingeführt.
Karin, hier kommt ein ganz radikaler Vorschlag von einem Zuschauer und zwar schlägt er vor, Rente abschaffen, jeder sorgt privat vor, Sozialhilfe erhöhen für die, die es nicht können.
Oha, das ist aber wirklich sehr radikal. Also ja, ich glaube, wenn man die Altersvorsorge komplett und weitgehend dem Einzelnen überlässt, da handelt man sich ja, wo soll man da anfangen? Also da handelt man sich ja einen Riesenhaufen Probleme ein. Für irgendwas ist der Sozialstaat ja schon auch gut. Und die Kombination der Systeme hat auch ihren Vorteil. Also das ist ist tatsächlich, was soll ich sagen? Wäre das Problem ein bisschen sehr an der Wurzel gepackt.
Frau Haupt, was meinen Sie? Radikal umdenken oder lieber das bewährte reformieren?
Also es ist so ein bisschen wie die Einbindung der Beamten, ne? Also sie können das ja auch nicht von heute auf morgen wegnehmen, sondern sie können das halt nur, ich sag mal, zukünftigen Generationen dann freistellen, gesetzlich vorzusorgen. Und für die anderen müssen sie das System dann natürlich noch so lange auslaufen lassen. Da haben wir ja dann auch diesen berühmten Besitzstandsschutz und eben auch beispielsweise eine Rentengarantie und einen Eigentumserwerb an diesen Entgeltpunkten, sodass wir das jetzt nicht jemandem wegnehmen können, der in dem System jetzt beispielsweise schon 45 Jahre lang gesetzlich Vorsorge auch betrieben hat, ja in einem Zwangssystem, aus dem er ja auch selber nicht raus konnte. Das heißt, es hätte einen auch sehr langen Umstellungsprozess, würde das mit sich bringen. Und ich glaube auch gar nicht, dass es politisch eine Mehrheit hätte, weil wir dann doch, wenn es dann ans Eingemachte geht, auch sehr froh darüber sind, dass wir eben die sozialen Sicherungssysteme haben. Frau Christmann hat es gesagt, der Sozialstaat ist ja auch was, was wir eigentlich auch sehr hoch hängen. Das heißt, wir sind froh über unsere Krankenversicherung im Gegensatz zu Ländern, in denen es die eben nicht gibt. Wir sind froh auch über unser Rentensystem bei aller Kritik. Aber in einem System, in dem jeder tatsächlich die volle Eigenverantwortung hat für die Absicherung bestimmter sozialer Risiken, in der Gesellschaft befanden wir uns ja quasi vor der Reform von Bismarck oder den Sozialreformen von Bismarck. Und dass das jetzt der bessere Zustand war, glaube ich auch nicht.
Theo K. hat hier eine Frage zur Beitragsbemessungsgrenze. Karin, warum wird die so vehement verteidigt? Fragt er. Das gibt es in der Schweiz nicht, sagt er.
Naja, das ist
Das
ja
fragen
auch.
meine Studierenden übrigens auch immer, Frau Christmann. Also, das ist tatsächlich was, was die Studierenden auch sehr umtreibt, wenn sie dieses Konzept der Beitragsbemessungsgrenze dann das erste Mal hören, dann eigentlich zu sagen, warum gibt es die eigentlich und warum ist die da, wo sie ist?
Wollen Sie mal
Ja, die kann
vorwegnehmen, was
man
Sie dann
nicht.
den Studierenden immer sagen, Frau Haupt, und dann kann Frau Christmann, das kommentieren.
Also tatsächlich machen wir es so, dass wir dann uns eigentlich immer überlegen, okay, was wäre jetzt die Konsequenz, wenn die wegfallen würde? Und dann würden natürlich auch Menschen, die sehr, sehr hohe Einkommen haben, auch natürlich extrem hohe Rentenansprüche auch ansammeln. Und Frau Christmann hat vorhin schon gesagt, bestimmte Gruppen leben halt länger als andere. Und dann hätten wir tatsächlich an vielen Stellen auch nochmal eine stärkere Umverteilung eigentlich von denen, die weniger lang leben, hin zu denen, die besonders lang leben, sodass es auch gute Gründe letztlich für diese Beitragsbemessungsgrenzen gibt. Das, was man natürlich diskutieren kann, ist, ob diese Höhe da, wo sie ist, sinnvoll ist. Aber dass es kein System ist, was komplett nach oben offen ist, ist schon auch dann für die Studierenden, wenn man es genauer sich anschaut, mit den jeweiligen Konsequenzen auch nachvollziehbar.
Karin, hast du einen
Ja,
Kommentar zu?
genau. Also das fasst es genau zusammen. Die hat ihren guten Grund, das beliebig nach oben zu skalieren. Das macht dann bei gewissen Einkommen irgendwo auch keinen, ist auch irgendwo nicht mehr sinnvoll. Über die genaue Höhe kann man natürlich logischerweise immer streiten, wird ja auch gestritten. Aber das ist eben auch wieder dieses Grundmissverständnis. Nur, ne, für jeden, so ähnlich wie ich vorhin sagte, neue Leute ins System zu holen, macht es per se nicht stabiler. Und genau wie Frau Haupt sagt, wenn ich für mehr Einkommen einzahle, dann habe ich später auch höhere Ansprüche. Das ist natürlich, es gibt, was man dazu sagen muss, wir haben jetzt ja sozusagen so eine große Delle vor uns durch den demografischen Wandel, so ein großes Finanzproblem für so 15, 20 Jahre. Das heißt, man kann sich mit diesen ganzen Tricks so ein bisschen einen Zeitpuffer verschaffen, dass man halt sagt, okay, jetzt kommt erstmal das zusätzliche Geld rein, die zusätzlichen Ansprüche, um die kümmern wir uns dann in ein paar Jahrzehnten, wenn es soweit ist. Deswegen könnte das in der Praxis sogar funktionieren, mit solchen Dingen, das System zu stabilisieren. Nur man muss einfach immer dazu sagen, wenn man so richtig ehrlich und langfristig rechnet, dann ist es eben keine Entlastung.
Hier fragt Thomas H.A. Schneider, welche Einsparung könnte die Anpassung des Rentenniveaus an den Inflationsindex anstelle der durchschnittlichen Entgeltentwicklung bringen? Frau Haupt, haben Sie dazu Gedanken?
Also tatsächlich ist das ja was, was Österreich macht. Also ne, bei allem, wo dann nach Österreich geschaut wird, was dort besonders toll läuft, Österreich macht genau das. Die passen die Renten nur um die Inflationsrate an. Die Inflationsrate lag jetzt bei 2,3%, die Rentenanpassung bei 3,7%. Das heißt, die Rentenanpassungen würden dann auch anders ausfallen, als sie das halt im Moment tun, wo sie eben dann an die Löhne gekoppelt sind. Es ist am Ende eine andere Art der Rentenanpassung. Und wir haben uns jetzt halt eben für eine Kombination eben entschieden, eigentlich in der Rentenanpassungsformel, dass wir sagen, okay, die Renten werden an die Löhne gekoppelt. Das heißt, wenn die Löhne sehr, sehr stark steigen, dann sollen auch die Rentner an diesem wirtschaftlichen Wohlergehen profitieren, indem auch ihre Renten entsprechend erhöht werden. Wir hatten das dann ein Stück weit ja abgemildert, gedämpft, eben mit diesem Nachhaltigkeitsfaktor, dass man sagt, okay, eben dieses demografische Problem der nächsten Jahre, Jahrzehnte, also dieser eben, also manche sagen 10 Jahre, 15 Jahre, 20, also dieses, ne, letztlich am Ende die Verrentung jetzt der Babyboomer, die muss man ein Stück weit abfedern, indem die Kosten eben alle tragen, also die Beitragszahler und eben die Rentnerinnen und Rentner, aber eben durch diese Haltelinien und eben da ja insbesondere die mit dem Rentenniveau von 48%, was ja nun eben durch die Reform am Freitag fixiert wurde, eben bis zum Jahr 2031, ist ja tatsächlich dieser Nachhaltigkeitsfaktor auch ausgesetzt. Das heißt, wir machen im Moment halt eine Lohnanpassung und damit fahren im Moment die Rentnerinnen und Rentner tatsächlich gerade ganz gut.
Ja.
Ja, also es ist ja so, es ist ja auch nicht nur in Österreich so, sondern durchaus auch in vielen anderen Ländern. Also Deutschland ist da, sagen wir mal, eher die Ausnahme als die Regel. Also jetzt auch nicht völlig exotisch, aber eine Inflationsanpassung ist durchaus in vielen Ländern der Fall. Und die Idee ist ja dann, dass man quasi zum Renteneintritt ein bestimmtes Wohlstandsniveau erreicht hat und dann mit einer Inflationsanpassung nur noch dafür gesorgt wird, dass man dieses Wohlstandsniveau hält. Also nach dem Motto, so weit wie die Preise steigen, steigt auch die Rente, ich bleibe auf meinem Wohlstandsniveau, mehr aber nicht. Und wenn man eben das System, wie wir es jetzt haben, wo die Renten mit den Löhnen steigen, da partizipiert man eben auch im Ruhestand, auch am allgemeinen gesellschaftlichen Wohlstandsfortschritt oder Wohlstandszuwachs. Und wenn man eine Inflationsindexierung machen würde, wäre das so gesehen. Unter normalen ökonomischen Rahmenbedingungen würde man damit sozusagen ein bisschen Geld sparen. Man hätte dann halt vor allen Dingen ein Gerechtigkeitsthema bei Menschen, die nach Renteneintritt noch sehr lange leben. Also was ist, wenn ich jetzt noch 30 Jahre Rente beziehe, weil ich glücklich bin und sehr alt bin und dann einfach sehr lange sozusagen vom gesellschaftlichen Wohlstandszuwachs sozusagen kein Stück vom Kuchen mehr abbekommen habe. Genau, aber es wäre eben rein für die Rentenkasse gedacht, eine Entlastung.
Ingo Partey fragt hier nochmal zum Thema Finanzierung der Rente. Und zwar, warum wird das Thema Erbschaftssteuer nicht intensiver in die Rentendiskussion einbezogen? Es könnte bei der Finanzierung der Rente helfen, ohne Rentner zu belasten und würde nur die Jüngeren betreffen, die ohnehin besser gestellt sind. Frau Haupt, können Sie das einordnen?
Also ich kann das Argument nachvollziehen, dass man sagt, okay, wo können Einnahmen hergeneriert werden? Das ist ja nun eben mit einer Stagnation der Wirtschaft im Moment in Deutschland tatsächlich ja wieder auch ein Thema, auch für andere Bereiche, also auch für, es ist ja jetzt gar nicht nur die Rente, sondern es ist natürlich auch die Frage, jetzt haben wir dann ab dem nächsten Jahr dann auch einen Anspruch beispielsweise auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Ne? Das sind ja alles Sozialreformen, die man da auch gemacht hat, sodass man sagt, okay, da haben wir eine Entwicklung und das muss natürlich gegenfinanziert werden und nun ja, brummt die Wirtschaft eben im Moment nicht, so dass man natürlich ein Stück weit überlegt, okay, wo kann noch Geld hergeholt werden? Und dann wird natürlich über die Erbschaftssteuer in bestimmten Kreisen zumindest auch immer wieder diskutiert. Allerdings ist das ja jetzt nicht Aufgabe der Rentenversicherung, ne? Also die Diskussion um die Rentenversicherung ist ja dann eher eben die Frage der Stabilisierung des Systems da. Und da geht es natürlich auch um einen Bundeszuschuss, also um Steuermittel. Aber wo dieser Bundeszuschuss jetzt letztlich herkommt, aus welchen Steuern, könnten auch über eine Erhöhung einer Mehrwertsteuer beispielsweise diskutieren, die dann dort reinfließt. Am Ende geht es ja nur darum, die Einnahmen Basis des Staates ein Stück weit zu verbreitern, sodass dann vielleicht auch diese Bundeszuschüsse nicht ganz so wehtun, weil man dann eben an anderer Stelle vielleicht nicht sparen muss. Das war ja auch das, was die jungen Abgeordneten von CDU, CSU ja letztlich kritisiert haben, dass sie gesagt haben, mit diesem Rentenpaket, das am Freitag beschlossen wird, wird ein Stück weit halt die Ausgabenstruktur zementiert und dann können wir in Zukunft nicht mehr entscheiden als junge Menschen, wofür eigentlich Gelder ausgegeben werden sollen. Und da kann man auch über andere Einnahmequellen reden, aber das ist letztlich ja nicht Aufgabe der Rentenversicherung, darüber zu entscheiden, wo Steuern generiert werden.
Karin, die, ja, gerne.
Da muss ich auch ein bisschen an den Auftritt von Ministerin Baas neulich auf dem Arbeitgebertag denken, für den sie ja, also wo es ja auch eine breite Berichterstattung gab, ne, dass sie gesagt hat, hier die Haltelinie, das belastet ja die Beitragszahler nicht, denn wir finanzieren das ja aus Steuermitteln. Und dann kam eben im Saal so ein Lachen auf, wo es dann hieß, sie wurde ausgelacht von den Arbeitgebern. Das ist ja im Grunde genau das Thema, ne? Also da wurde ja gelacht oder geschmunzelt, weil natürlich auch Steuergeld eben nicht einfach vom Himmel regnet und man eben sagen kann, ne, dass die Ministerin es sich da ein bisschen einfach macht, wenn sie sagt, na ja, wir belasten ja die Beitragszahler gar nicht, dass die Steuern müssen eben auch irgendwo herkommen. Ja, das nur noch als Ergänzung. Rein praktisch ist die Erbschaftssteuer auch erstmal eine Ländersteuer, aber das ist dann das nächste Thema, was in welchem Topf ist. Ich gebe Ihnen recht, lieber Zuschauer, es ist Steuergeld, was irgendwo in den Gesamttopf reinkommt.
Karin, bleiben wir bei Bärbel Baas. Die hat jetzt gerade wieder Schlagzeilen gemacht mit einem neuen Vorschlag, und zwar die Rente nicht ans Lebensalter zu koppeln, sondern an die Beitragsjahre. Also dass Akademiker, die später erst in die Rentenkasse einzahlen, länger arbeiten müssen als diejenigen, die eine Ausbildung durchlaufen haben und schon früher eingezahlt haben. Ist das gerecht?
Also das appelliert ja an so ein gewisses Bauchgefühl und funktioniert aber meiner Meinung nach in dieser Schlichtheit nicht, weil ja die Rentenkasse von ihrer ganzen Grundkonstruktion her das sozusagen schon aufgreift. Also ein Akademiker, der erst mit 30 in den Beruf einsteigt oder mit 25, der fängt ja auch dann erst an, Beiträge zu zahlen. Also man kann natürlich auch Studienzeiten anrechnen lassen für bestimmte Dinge, aber Beiträge zahlen im Sinne von, ich habe ein Gehalt und da kommen mir Rentenpunkte aufs Konto, fängt er ja dann auch erst an. Das heißt, das ist ja im System 1:1 drinne. Und das Rentensystem ist eben nicht, also das ist ja im Grunde eine Idee, umzuverteilen. Dafür ist aber das Rentensystem eigentlich überhaupt nicht da. Und ich halte halt nichts davon, immer die Systeme zu vermischen und im Rentensystem irgendwas regeln zu wollen, wofür man eigentlich ein Steuersystem hat. Dann geht dann alles durcheinander. Das appelliert irgendwie an so niedere Instinkte, die meiner Meinung nach überhaupt nicht weiterhelfen. Genau, es ist im Rentensystem so, dass man, das heißt ja sogar Äquivalenzprinzip, das hat einen Namen, das ist ein striktes Bauprinzip unseres Rentensystems, das ist bei uns auch strikter als in anderen Ländern und auch das wäre wieder eine Reformoption, führt jetzt zu weit. Aber was ich sagen will, wer mit 16 ausgelernt hat und Beiträge zahlt, sammelt dann auch sehr viele Jahre lang Rentenpunkte, bekommt entsprechend höhere Rente. Das ist im System drinne. Ich glaube, in der Schlichtheit, wie die Ministerin das suggeriert, gibt es diese Gerechtigkeitslücke nicht. Ein völlig anderes Thema ist ja, was ist mit Menschen in wirklich körperlich harten Berufen? Da ist man aber, wenn man das wirklich gezielt adressieren will, ist man zum Beispiel eher beim Thema Erwerbsminderungsrente. Was gibt es da für Voraussetzungen? Welche Höhe hat die? Da bin ich sofort dabei. Wenn man darüber reden will, kann man da was verbessern. Aber wie gesagt, so schlicht, wie sie das da behauptet, ist es, glaube ich, nicht. Man kann zum Beispiel auch einen Bürojob lernen, eine Ausbildung mit 16 anfangen, sein ganzes Leben einen körperlich nicht fordernden, nicht übermäßig stressigen Beruf haben, gut auf sich achten. Nichtraucher sein, nachmittags zum Sport gehen, gut, gesund und wunderbar in Rente gehen, das wünsche ich jedem und dann mit 65 noch auf 30 Jahre Lebenszeit schauen, die noch vor einem sind. Und deswegen ist es nicht so einfach, wer früh angefangen hat einzuzahlen, der muss irgendwie einen Vorteil hinten rausbekommen.
Frau Haupt, Sie haben vorhin im Vorgespräch das Stichwort Rentenfatalismus gebracht aus den Diskussionen mit Ihren Studierenden. Wenn wir nochmal auf das Thema demografische Gerechtigkeit, Generationengerechtigkeit blicken, was wollen Ihre Studierenden damit zum Ausdruck bringen?
Also das, was wir im Vorgespräch gesagt hatten, war eigentlich die Frage, was sich jetzt auch jüngere Generationen vom Rentensystem wünschen. Und das, was ich merke im Austausch mit jüngeren Menschen, ist, dass sie tatsächlich jedem Alten auch seine Rente gönnen, weil das ist ja das, was dann auch immer so dargestellt wird, dass die einem da nicht, so wurde es, glaube ich, auch genannt im Bundestag, irgendwie die Butter auf dem Brot gönnen. Das ist es überhaupt gar nicht. Das, was die jungen Menschen durchaus verstanden haben, ist eben, dass die gesetzliche Rente alleine nicht reicht, um den Lebensstandard zu sichern. Das heißt, sie sehen schon, ich muss dort selber was tun. Sie verstehen auch, ehrlich gesagt, dieses Äquivalenzprinzip. Also genau das, was wir gerade diskutiert haben. Wenn ich eben bis 30 studiere, dann fehlen mir eben auch entsprechend Beitragsjahre. Und entweder fällt die Rente dann niedriger aus oder ich muss entsprechend viel verdient haben. Und ich bilde nun überwiegend Studierende im Sozial- und Gesundheitswesen aus, die eben nicht zu den Hocheinkommensbeziehern zählen und dann damit auch ein Stück weit sehen, naja, inwieweit wird jetzt auch das beispielsweise wieder anerkannt, was wir dort in der sozialen Arbeit, in der Pflege und Ähnlichem tun. Das, was die jungen Menschen aber auch insbesondere umtreibt, ist, dass sie sagen, wenn ich jetzt verstanden habe, dass ich was tun soll, eben ganz oft auch ratlos sind, was man eigentlich tun soll. Und da sehe ich auch ein Stück weit sie alleine gelassen. Wie gesagt, jetzt ging auch der Referentenentwurf für dieses Altersvorsorgereformgesetz zumindest mal in den ersten Prozess. Aber wir haben sie eben, also sie haben verstanden, dass die Riester-Rente nicht funktioniert, aber sie haben auch keine anderen Angebote, die ihnen da gemacht werden, die ihnen halt helfen. Und das führt halt am Ende dazu, dass sie eben selber ETF sparen, dass sie mich fragen, was mit Kryptowährungen ist, ob man in Gold investieren soll. Und das sind natürlich alles Punkte, wo man sagen muss, das ist im Zweifel durchaus Vermögensaufbau, also aber eben nicht unbedingt Altersvorsorge. Und da sehe ich eben auch einen gewissen Fatalismus, dass sie eben sagen, naja, wir sollen jetzt was machen, aber was sollen wir denn eigentlich machen? Dann eben auf die Reaktion, dass man halt auch gar nichts tut.
Ich würde gleich gerne noch auf die anderen Reformen, die die Koalition im Bereich Sozialleistungen anstrebt, eingehen. Vorher aber noch eine Frage von Hans-Jürgen von Herwarth. Der sagt nämlich, ich höre nur, was nicht funktioniert. Was funktioniert denn nach Meinung der Expertinnen? Karin, was läuft denn richtig gut, wenn es ums Thema Rente geht?
Ich weiß nicht, ob die Frage so gemeint ist oder ob sie vielleicht eher so gemeint ist, welche Stellschrauben gäbe es denn für Reformen, die man drehen müsste?
Ich glaube,
Also.
ich würde es so sehen, dass es ja ein im Moment noch laufendes System ist und die Frage danach ist, was sind denn sozusagen die Dinge, die das im Moment ja noch laufende System auszeichnen? Nicht unbedingt die Stellschrauben, was muss noch geändert werden, sondern was funktioniert denn im Moment?
Na gut, also in den letzten 15 Jahren oder wie man es nennen will, hat ja, also man, ne, die Rentenkasse steht jetzt besser da, als vor 15 Jahren mal prognostiziert worden war. Und das liegt eben daran, dass in den letzten Jahren sich der Arbeitsmarkt viel besser entwickelt hat als gedacht. Und das liegt zum Beispiel auch daran, dass viel mehr Menschen eingewandert sind und eben auch arbeiten. Es liegt daran, dass ja allgemein die Erwerbstätigkeit sich besser entwickelt hat als mal prognostiziert. Deswegen steht das System im Moment noch stabiler da, als man hätte befürchten können. Der Haken ist eben nur, aber ich will jetzt gar nicht wieder in die schlechte Laune abkippen, dass sich das so nicht nochmal wird wiederholen lassen für die nächsten 15 Jahre. Aber das ist im Grunde genommen das Gute am bisherigen Status quo.
Frau Haupt, was ist für Sie eines der Qualitätsmerkmale des deutschen Rentensystems?
Also tatsächlich würde ich mich da komplett anschließen, was Frau Christmann gesagt hat. Die gesetzliche Rente ist ein stabiles System. Sie ist auch eines, was eben beispielsweise auch die mit der Wiedervereinigung eigentlich auch ab Tag 1 dazu geführt hat, dass Menschen dort auch eben bedingt durch die Umlagefinanzierung eben auch Alterssicherung hatten, die ja vorher auch in diese Systeme eben nicht in dem Maße dann auch eingezahlt hatten. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr, sehr leistungsfähiges System, steht eben vor entsprechenden demografischen Herausforderungen. Und das, was ich eben auch sehe, ist, dass wir viele dieser Punkte in den letzten Jahren auch ein Stück weit ausgeblendet hatten, eben weil es uns wirtschaftlich sehr gut ging, weil eben die Frauenerwerbstätigkeit zugenommen hatte, weil wir Zuwanderung hatten und damit dann eben auch viele dieser demografischen Probleme ein Stück weit auch verschieben konnten. Und da sehe ich eben im Moment auch das Problem, dass uns das nicht nochmal gelingen wird. Und gleichzeitig haben wir halt noch, ich sag mal, finanzielle Herausforderungen, vor denen jetzt nicht nur Rentnerinnen und Rentner stehen, aber wenn wir eben über fehlenden Wohnraum reden, über sehr, sehr stark steigende Mieten, die eben zu finanzieller stärkerer Belastung führen, steigende Lebensmittelpreise, dann befinden wir uns halt eben in einem ökonomischen Umfeld, wo halt auch dann moderate Rentenerhöhungen halt eben trotzdem dazu führen, dass halt die Decke an allen Ecken zu kurz ist, wenn wir dran ziehen. Und da hatten wir halt in der Vergangenheit ja sehr, sehr gute Jahre und stehen jetzt da halt eben vor ganz anderen Herausforderungen, obwohl sich eben an der Demografie, so wie ja auch Frau Christmann gesagt hat, sich ja trotzdem nichts geändert hat und wir ja viele dieser Sachen auch schon vor Jahren auch haben kommen sehen und auch den aktuellen Zustand ja ein Stück weit haben kommen sehen.
Karin, blicken wir noch mal kurz auf die anderen Reformen, die sich die Koalition vorknüpfen will. Ganz oben steht das Thema Bürgergeld. Wo stehen wir da jetzt und was sind die Reformen, die diskutiert werden?
Also beim Bürgergeld läuft jetzt gerade das finale Ringen. Das soll jetzt bald einen Kabinettsbeschluss geben. Thorsten Frey, der Kanzleramtschef, hat jetzt gerade noch mal den Druck erhöht, hat gesagt, ja, jetzt bald und auf vielleicht diese Woche oder nächste Woche, aber auf jeden Fall vor Weihnachten. Ich glaube, damit will er so ein bisschen den Druck auch auf die SPD-Seite erhöhen. Da wird also jetzt verhandelt. Das hätte eigentlich tatsächlich im Idealfall diese Woche ins Kabinett gehen sollen, ist aber eben noch nicht klar, ob das klappt. Da ist es so, also die Grundkonstellation ist ja, es soll Verschärfung geben und man versucht, die Frage ist jetzt eben, wie viele Verschärfungen und wie scharf macht man es wirklich?
Können wir noch mal
Dadurch, dass wir
ganz
jetzt.
bei Null anfangen? Also wann bekommt man
Ja.
in Deutschland im Moment Bürgergeld und wie soll es verändert werden? Was soll verschärft werden?
Also Bürgergeld ist ja quasi ja, Absicherung, wenn man für erwerbsfähige Menschen ohne eigenes Einkommen und eben auch für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Also ja, ich meine, wie soll ich das grundsätzlich erklären? Es ist sozusagen das Geld, was jeder bekommt, der nichts anderes mehr hat und von irgendwas leben
Existenzsicherung.
muss. Genau, danke sehr.
Existenzsicherung.
Das Wort hat mir jetzt gefehlt.
Das kenne ich, das Problem.
Und worum ja immer gestritten wird, ist sozusagen auch wieder dieses Bauchgefühl, na, die Leute sollen doch einfach arbeiten gehen. Und dann geht es immer um das berühmte Thema Sanktionen. Und da hat man sich jetzt eben durchgerungen, diese Sanktionen wieder zu verschärfen. Also da geht es darum, Leuten, wenn die sich beim Jobcenter nicht melden, wie schnell kann man denen wie viel Geld streichen und wie dolle zieht man da die Daumenschrauben an. Und ist es eben jetzt noch ein bisschen ringen hinter den Kulissen, wie streng man es wirklich formuliert, weil gerade nach, ne, jetzt in diesem SPD, also in dem Rentenstreit hat die SPD ja immer argumentiert, an dem Kabinettsbeschluss kann nichts mehr geändert werden, weil ein paar junge Rebellen in der Union ums Eck kommen, ändern wir jetzt nicht den Kabinettsbeschluss. Und jetzt funktioniert die Logik dann umgekehrt, ne? Das, worauf man sich jetzt im Kabinett einigt, wird dann die SPD schlecht argumentieren können im parlamentarischen Verfahren, machen wir das alles aber noch ein bisschen freundlicher und ein bisschen weniger streng. Sondern da muss man dann sich eben auch an das halten, was aus dem Kabinett rauskommt. Das heißt, diese Kämpfe werden jetzt ausgefochten, was dieses Kabinett nun wirklich beschließt.
Frau Haupt, nun kommt ja erschwerend hinzu, dass, oder für die SPD erschwerend hinzu, dass es schon ein Basisbegehren innerhalb der Partei gibt. Also da ist der Streit, der innerparteiliche Streit, ähnlich wahrscheinlich wie die Unionsparteien das jetzt gerade ausfechten mussten, schon vorgezeichnet. Wie schwer wird es da, einen Kompromiss zu finden?
Ja, also ich sehe das tatsächlich, so wie auch Frau Christmann das skizziert hat. Das ist jetzt schwierig eben zu argumentieren, dass sich dort Änderungen vorgeben, weil das natürlich dann so ein bisschen dieses Tit for Tat dann letztlich auch ist, zu sagen, okay, wir sind in dieser Koalition so, dass wir dem jeweiligen dann auch Wunschprojekt des anderen auch zustimmen. Und es wird diese Diskussion hoffentlich geben in der SPD. Alles andere glaube ich, sogar irritierender, wenn man dort nicht auch dann für seine Themen kämpft. Aber die Konsequenz wäre dann, denke ich, genau das Gleiche, was wir jetzt im Rentenstreit gesehen haben, dass dann natürlich auch, wenn man davon dann abweichen würde, natürlich auch wieder die Koalition insgesamt in Frage stellen würde.
Und mein Tipp wäre aber, dass das Thema weniger Eskalationspotenzial hat als der Rentenstreit, weil die SPD-Linken, die wissen, also das ist ja in dem Fall, würden die ihre eigene Ministerin und Parteivorsitzende beschädigen, wenn die da jetzt Sturm laufen. Das werden die nicht tun, das wissen die auch. Und die wissen auch, dass sie da ganz grundsätzlich hinter dieses Versprechen, nicht mehr zurückkommen. Und es gibt ja auch in der SPD viele Leute. Das ist ja im Grunde in der SPD auf, also bei vielen Leuten ist das ja auch Common Sense, dass man mit dem Bürgergeld irgendwie da strategisch in so eine Art Verliererecke gekommen ist und mit dem Thema keinen Blumentopf mehr gewinnt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die ganze SPD mit Zähnen und Klauen das Bürgergeld noch verteidigen würde.
Ja, es wird sicherlich spannend bleiben die kommenden Wochen. Wir werden natürlich eng dranbleiben an dem Thema. Wir sind damit leider schon am Ende des Hainuns angelangt. Ich danke den beiden Expertinnen Marlene Haupt und Karin Christmann für die wirklich spannenden Insights und die gute Diskussion. Vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank an Hilda Lücker hier im Studio für die technische Unterstützung. Planmäßig war das jetzt der letzte Hainun in diesem Jahr. Ich freue mich, Sie im neuen Jahr dann begrüßen zu dürfen. Und ich kann Ihnen auch schon eine Terminankündigung sagen. Und zwar werden wir am 14. Januar über die Zukunft der Brandmauer zur AfD diskutieren. Das wird bestimmt eine sehr spannende und kontroverse Debatte. Seien Sie dann auch mit dabei. Machen Sie es gut bis dahin. Bleiben Sie gesund. Und auf Wiedersehen.